Okay, Psalm 109. Ist ein prophetischer Psalm, und da finden wir auch einige hier. In den Psalmen hat auch Jesus und die Jünger oft benutzt, die Psalmen, so, um zu sagen, was auf Jesus bezogen halt ist. Und dieser Psalm hier ist wieder so ein Psalm, das halt König David, und der sitzt halt da im Gebet und so weiter und betet halt für sich. Aber spricht halt aus der, und das weiß er nicht, ne, aber wie im Nachhinein so aus der Perspektive von Jesus. Ne. Und das ist halt auch wundervoll irgendwie und ein kostbarer Schatz in meinen Augen, warum es wichtig ist und nötig, dass man sich Zeit für die Psalmen nimmt, ganz persönlich. Weil halt oft wir haben die Evangelien bekommen, wir haben das Neue Testament bekommen, und da sehen wir viel Praktisches, was Jesus tut und so weiter, ne? Aber es wird uns sehr wenig vermittelt, was Jesus fühlte und dachte, wie er Dinge wahrgenommen hat, auch in seinem Leid, ne? Auf seinen Wegen, wenn er verachtet wurde, wie in dem Psalm. Und das ist halt auch so ein kostbarer Schatz, wo du aus Jesus seinen Augen einfach sehen kannst, ne? So wie Jesus gebetet hat. So, ne? Daher lass uns mal anfangen. Dem Vorsänger, einem Psalm Davids. O Gott, den ich rühme, schweige nicht. Denn der Mund der Gottlosen, des Gottlosen und des Betrügers, das hat sich gegen mich aufgetan. Mit lügnerischer Zunge sprechen sie zu mir. Ja, sie umringen mich mit gehässigen Worten, bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber, ich bete. Ja, sie erweisen mir Böses für Gutes, Hass für Liebe. Setze einen Gottlosen über ihn und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Denn wenn er gerichtet wird, dann soll er schuldig gesprochen werden. Und sein Gebet werde ihm zur Sünde. Seine Tage seien wenige und sein Amt empfange ein anderer. Apostelgeschichte 1, Vers 20, predigt der Petrus zur Gemeinde gerade. Und dann nimmt auch diesen Vers 8 mit rein, und sagt, dass es hier um Judas geht. Ja, der Judas, der Jesus verraten hat. Und ich müsste heute halt drüber nachdenken, ne? Ich meine, Jesus wusste, dass Judas ihn verrät. Ja. Ne? Und wie Jesus durch diesen Alltag gewandelt sein muss, weil er war auch komplett Mensch, wurde in allem versucht. Und wenn er versucht wurde, heißt es, dass er auch ein Verlangen hatte, so wie wir. Ne? Aber wie es für jemanden sein muss, weil wir sind alle mit Scham und Schuld belastet. Keiner von uns nimmt sich da was. Ne? Es gibt Zeiten, wo man mehr, Zeiten, wo weniger, okay. Aber wir alle können nicht sagen, dafür, dass ich sie liebe, ne, sind sie mir Feind. Ne? Aber dass dieser eine Mensch, der einzigartiger nicht sein kann und den es auch nicht nochmal gibt in irgendeiner Form, dieser eine Mensch, der wirklich alles richtig macht, gesund sieht auf die Menschen, gesund sich betrachtet, gesund damit umgeht mit den Verlangen und den Emotionen, ne? Der tiefer sehen kann, weil Gott ihm viel offenbaren muss, um seinen Dienst zu tun und den Menschen zu dienen und prophetisch zu erfüllen, ne? Und dass dieser Mensch halt, ne, der gleichzeitig zwar Gott ist, aber auch gleichzeitig Mensch, und dieser Mensch liebt und dient diesen einen Menschen und weiß die ganze Zeit, dass sein Herz ihm Feind ist. Dass er gierig ist und klaut. Und dass er zwar all die Wunder sieht und all die Worte Jesu hört und lächelt und nickt, aber in seinem Herzen er nur Ungerechtigkeit vorhat und Böses. Dass er ihn verraten wird. Und Jesus küsst ihn und sagt, ja, nun geh. Und Judas kommt kommt und nimmt sein Beutel, ne, seinen Lohn, so, und er kann es nicht mehr genießen. Und ich muss schon viel über diesen Judas nachdenken, weil am Ende seines Lebens hat er sein Geld, ne, was ihm so kostbar schien und so wertvoll, wertvoller als Jesus, wertvoller als Erlösung, wertvoller als Nächstenliebe, ne, und der kannst du nicht behalten. Ja. Und sein Herz bleibt unbußfertig. Er schafft es nicht, umzudrehen und um Vergebung zu bitten, ne, sondern das Einzige, wohin sein Herz ihn bringt, ist zu dem Punkt zu erkennen und zu sagen, was habe ich getan? Ne, und sich dann umzubringen. So, und aber das ist ein wichtiger Punkt hier, ne, zu sehen, dass selbst wenn du liebst, wenn du Nächstenliebe hast, selbst wenn du sündlos wandelst hier, mit Gott die richtige Connection hast, wenn du, sagen wir mal, der perfekte Mensch Gottes bist, kannst du trotzdem nicht erwarten, dass alles Gute für dich von anderen Menschen kommt. Ich meine, Christus selber war so perfekt im Umgang mit jedem und respektvoll, ne, mit weisen Worten, so die, nach die wir ringen, ne? Mit dem richtigen Herzen, der richtigen Einstellung, ohne Selbstsucht oder ohne eine Erwartung, die man gar nicht erkennt von sich aus, ne? Sondern immer richtig und immer gut, immer nützlich zum anderen Sohn, und er hatte mehr Feinde als alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Ne? So, da waren ständig diese Pharisäer und die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Priester und der Hohepriester manchmal, so waren ständig mit dabei als Clique, so, ne? Und haben ihn verachtet, ne, haben ihn zur Schau gestellt, haben ihn bloßgestellt, so, ne, und ich weiß, wie mich das trifft, weil ich ein Mensch bin, der anderen gefallen will, schon immer, ne, und viele haben das Problem, wie es mich trifft und verletzt, wenn jemand feindlich gesinnt ist. Wenn ich alles gebe und versuche, dem anderen zu gefallen und der andere mich respektlos einfach nur sieht. Ne? Mich verachtet, so mich schlecht redet. Und ich weiß noch, wie ich zu Christus kam, und ich hatte mein Leben lang Menschenfurcht. Das war immer ein Riesenthema. Ne? Ich habe immer versucht, jedem zu gefallen und allen zu gefallen. Ich hatte, war so ein Ja-Sager. Immer dabei, bei jedem Umzug, bei jeder Hilfe, bei allem. Ne? Ich habe gelernt, zu schauspielern und dem Gegenüber wieder zu spiegeln, wie ein Spiegel. Ne? So zu kommunizieren, dass der andere sich wohlfühlt und akzeptiert. Und das ist ein Riesenproblem, weil man zwar auf der einen Art ist es eine Art Liebe, ne, weil ich mich zurückstelle und dem anderen versuche zu gefallen, dass es ihm gut geht, aber auf der anderen Seite ist es das Gegenteil von Agape. Ne, weil was mit mir passierte und bei vielen passiert ist, ist, dass man halt nicht selber sich immer mehr verachtet hat. Dass man überhaupt keinen Blick mehr hat dafür, wer man eigentlich ist, was man eigentlich selber denkt. Man hat seine Persönlichkeit mehr und mehr verloren, und das macht unzufrieden. Bis zu dem Punkt, wo du dich selber überhaupt nicht mehr achten kannst. Und gerade im sozialen Bereich hat man mit vielen Menschen zu tun, die so tief gesunken sind in dem Bereich und gefallen sind, wo das Schwerste schon mal ist, denen zu sagen, hey, du bist wertvoll. Ne? So, du machst Sinn. So, aber das ist halt wie ein Fluch, ne? Und man sickt tiefer und tiefer, und man kann nicht mehr zufrieden sein. Ne? Bei Christus war das anders. Er war eine Persönlichkeit. Ne? Unabhängig davon, ob die Leute ihn lieben oder meiden, ob sie ihn verachten oder ehren, unabhängig davon, ob er nach ihrem Mund redet oder genau das Gegenteil, einen Anstoß gibt, er ist sich treu geblieben. Ne? Und was ich rausgefunden habe, so wenig wie ich Gott treu bleiben kann auf Dauer, so wenig kann ich mir treu sein. Ne? Oder jemand anderes. Und das ist eine Sache, die man lernen muss, zu vergeben. Weißt du, Christus sitzt hier und ich stelle mir hier bei dem Psalm vor, wie er gerade am Lagerfeuer sitzt. Ne? Er ist verkauft, seine Jünger sind eingepennt und abgehauen, so, ne? Dann ist da noch Petrus, ne, den er nur anguckt, so, und dann ist da das Volk, dem er gedient hat, so, und sie lachen ihn aus und verspotten, quälen ihn und spucken, ne? Und er sitzt halt da, so, und wartet auf seine Verhandlung. Ne? Weiß, was passiert und dass er da nicht rauskommt, ne? Und sieht nur die Menschen, wie sie ihn verabscheuen. Ne, als was Minderes, ne, und wie er aber da sitzen muss mit seinem Blick, ne, so, weil er ist so vollkommen und ist gekommen zu lieben. Ne, und er, das Einzige, was er empfängt von der Masse, ist halt genau das Gegenteil von Liebe. Ne. Das ist eine Sache, die wir alle lernen müssen, so, ja, dass wenn wir an so einem Punkt sind, dafür, dass ich sie liebe und sind sie mir Feind, ich aber, ich bete. Ja. Das zeigt von jemandem, der wirklich liebt. Ja. So, weil wenn ich verachtet werde oder ich nicht das bekomme, was ich erwarte, dann fühle ich mich schnell verletzt, bin bitter, zornig, wütend. Wenn Menschen anders reagieren, als ich denke, dass sie es tun. Ne? Wenn ich nicht die Aufmerksamkeit vielleicht bekomme in dem Moment, die ich mir wünsche. Wenn jemand respektlos ist und mich beschuldigt, so, und ich bin unschuldig. Ne? Oder wenn jemand, so wie ich es bei dort gemacht habe, schon oft so, ne, so ich eifersüchtig bin und ihr irgendwas damit unterstelle, was überhaupt nicht Realität ist. Ne? Wir machen das den ganzen Tag immer wieder, im Großen und im Kleinen, ne, jemanden zu verletzen. So, da kommen wir nicht raus, ne? Aber ich merke, was mit meinem Inneren, mit meinem Herzen tut, wenn ich Bitterkeit, Zorn und Wut da lasse. Und da packe ich auch Unzufriedenheit mit rein und Traurigkeit und Angst. Ne? So die Sorgen dieser Weltzeit. So, weißt du, es bringt mich dazu, aufzuhören zu lieben. Und das ist eine Sache, die hat Christus uns gelehrt, dass Vergebung nötig ist. Noch nicht mal, damit der Mensch sich ändert oder die Situation sich verändert, sondern dass Vergebung nötig ist, damit ich funktioniere. Und deswegen ist es so elementar, dass ich den Menschen vergebe, egal ob die das zurückgeben. Ja. Dass ich meine Feinde liebe, dass ich dem segne, der mir flucht, dass ich gebe, wenn mir jemand nimmt, so, dass ich nicht mich selbst verteidige und richte so oder den anderen richte für meinen Vorteil oder für mein Recht, sondern dass ich zu einem Punkt komme, wo ich aufgebe und sage, nee, ist egal. Ne? Für Petrus war das auch total sinnlos, so, ne? Der hat es nicht verstanden, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Da geht mir echt auf den Sack. So, irgendwann reicht's doch. Ne? Und Jesus gibt ihnen eine Matheaufgabe, die für einen Fischer zu hoch ist. Ne? Oh, das ist echt viel dann, ne? So, was denn, ist wichtig, dass ich vergebe. Und das habe ich echt gemerkt. So, meine Seele war wirklich kaputt, als ich zu Christus kam, weil ich nicht vergeben habe. Ne? Weil diese Gedanken immer wieder hochkamen mit all den Sachen, die mich verletzt hatten, beim Menschen. Ne? So, weil ich die Schuld immer wieder auf andere gelegt habe und die Schuld immer wieder vorgekramt habe und betrachtet habe und meine Verletzlichkeit und meine Unschuld, ne, wie ungerecht das ist. Was bringt uns dazu, dass wir im Finstern sitzen und dann nicht mehr rauskommen? Ne? Das ist nötig. So eine Sache, die ich in der Ehe gelernt habe oder in der Gemeinde mit euch. Manchmal ist man halt ein Trottel und sagt irgendwas und kriegt es gar nicht mit, wie abwertend das eigentlich gerade war, dem anderen gegenüber, mit dem man redet, ne? So, wo ich mich verletzt fühle und so denkt, du Arsch, so, weißt du, die ganze Zeit diene ich dir hier und bin da, ob ich nur Lust habe oder nicht, so, und höre dein Heulen und dann kommt sowas, ne? Das ist wie ein Tritt nochmal und dann nochmal aufs Gesicht kacken, so. Ne? Und du sitzt dann da und denkst so, das ist absolut ungerecht, so. Ne? Aber auf der anderen Seite, ne, muss ich an Judas hier halt denken und er war halt, er wusste, das war ein mieser Deal. Aber er kam nicht zur Buße. Und genauso sehe ich das auch bei mir und bei uns allen halt. Es gibt einfach Bereiche, da schaffe ich es nicht, mich umzudrehen. Ne? Es gibt Bereiche, die Gewohnheiten, so, wo ich mir einfach nur zugucke. Wo ich genau weiß, was richtig ist und was falsch ist, und ich kann aber nicht. Ne, weil ich das nicht bin. Das ist mein Herz nicht. Mein Herz ist da anders. Ne? Schon aus dem Grund muss ich meinem Nächsten vergeben, weil, ne, so oft hier Sachen gesagt wurden zu mir, die echt verletzend waren oder respektlos, und die waren überhaupt nicht so gemeint. Ne, der andere hat das überhaupt nicht so gesehen oder verstanden, ne, weil er einfach eine andere Perspektive hatte. Ne? Weißt du, wer sich Zorn und Wut hingibt, so, und der wird zu einem Menschen, der nur noch darauf achtet, was andere sagen, das ist nicht gut. Christus ist durch diese Welt hier gegangen als Mensch und wie gesagt, ist sich treu geblieben. So ein, egal was andere sagen. Und das ist ein Fluch. Ne? Ein Fluch, wenn es dir wichtig ist, was andere denken. Ich meine, uns allen ist wichtig, was andere denken über uns. Und keiner will, dass jemand schlecht oder falsch redet. Aber es ist ein Fluch, wenn es dir wichtig ist. Ich versuche jeden zu lieben, so dass ich so wenig Feind wie möglich habe. Versuche ein gutes Zeugnis zu sein bei jedem um mich herum. Ne, aber ich darf mich nicht dem hingeben, so zu gefallen. Weil in diesem Fluch sitzt du da und du selber denkst für andere. Und das ist ein absoluter Fehler. Das mache ich ständig. Ich denke für andere. Ne, ich sitze dann da in meiner Kammer oder so, bin total frustriert oder traurig oder was auch immer so, ne? Und höre die Gedanken, die andere da haben. Ne? Was ein absoluter Quark ist. Ne? Ich habe irgendwann, als ich zu Jesus kam, er mir das gezeigt, dass es das ein Problem bei mir ist, habe ich angefangen, einfach praktisch. Dachte ich mir, okay, jedes Mal, wenn ich das jetzt denke, dass jemand schlecht über mich denkt, und ich habe das bei jedem gedacht, ne, keiner meint es gut mit mir, aber jedes Mal, wenn ich das denke und ich merke, dieser Zorn oder diese Bitterkeit so und geht nicht weg, ne, dann werde ich die Person ganz direkt ansprechen, das nächste Mal, wenn ich sie sehe, und sie fragen. Ne, ob das mir nur so vorkommt oder ob das so ist. Und das habe ich jeden Tag praktiziert. Weil das echt ein Problem bei mir war und jeden Tag mich bestimmt hat. Ne? Ich bin hingegangen, habe gesagt, hey, sag mal, habe ich dir irgendwas getan oder, ne, das mache ich auch heute noch, so, oder irgendwas gesagt, was dich verletzt hat oder so. Ne? Und echt zu so 99,999% so hat die Person noch nicht mal an mich gedacht. Ich bin der überhaupt nicht so wichtig gewesen, überhaupt Zeit mit mir zu verbringen in ihren Gedanken. Ne, die war einfach nur beschäftigt oder müde oder im Gedanken oder was auch immer. Ne, hatte gerade einen eigenen blöden Tag und musste das irgendwie bewältigen. Es ging nicht um mich. Ne? Und das ist so diese Illusion, aus die Christus uns auch rausholt und rausholen möchte. Dieses aus diesem Ich-Zentrum rauszukommen. Ne? Weißt du, und dann habe ich erkannt, dass ich eigentlich die meiste Zeit dann meines Lebens Menschen richte. Einfach nur, weil ich stolz bin. Ne? Weil ich denke, ich bin so wichtig, dass alles sich um mich dreht. Jeder so denkt über mich nach. Zum Guten oder zum Schlechten. Ne? Das merkst du auch bei Menschen, die alt sind. Ich meine, du kommst in Pubertät und merkst so, dass du erwachsen wirst. Ne? Und dann bist du so erwachsen, dass du halt anfängst, dich zu schminken und zu schmücken und dich schön zu machen, dich zu bekleiden und aufzufallen halt. Ne? So ein, was für dich halt schön ist. Ne? So ein, und dir wird's wichtig, was dein anderer über dich denkt. Ja. Sondern wirst du ein junger Mann oder eine junge Frau, ein junger Erwachsener, ne, und du findest langsam so deine eigene Persönlichkeit und deinen Stil, ne? So ein, aber trotzdem ist es dir noch wichtig, was andere über dich denken. Ja. So ein, aber je älter man wird, und das kannst du bei alten Menschen echt beobachten, denen ist es total egal, was andere denken. Egal, ob sie out sind von dem, was sie anhaben. Ob sie trend sind oder nicht, ob sie selbst die Meinung, die sie haben, die sagen einfach, was sie sagen und was sie denken, und so ist es dann. Kommt klar. Mir doch egal, ob ich gerade in bin bei dir dann. Ja. Und das ist ein Frieden. Ja. Das ist eine Sache, aus die Gott uns rausholen möchte, dieses Ich. Weißt du, und so kann Christus hier sitzen mit seinem Feind, mit dem, der ihn verachtet, obwohl er liebt. Mit mehr Liebe geht's nicht. Und mit Respekt kommt, obwohl er so ungerecht und respektlos ihm gegenüber ist. Weißt du, und kann einfach mit ihm existieren. Wenn ich wüsste, hier ist ein Judas, der gegen mich wäre, so ein, und ich wäre Jesus, so ein, mit meiner Persönlichkeit, so ein, ey, ich würde den rausschmeißen oder was auch immer so. Ne? So ein, weißt du, aber Christus richtet nicht, sondern er lässt geschehen und sagt, du bist der, der alles in der Hand hat, du richtest. Ich bete. So ein, und wir können dankbar sein, dass Jesus nicht so ein Egomane war wie wir. Ja. Und jetzt kommt ein paar Verse, ne, wo ich mir halt Jesus an diesem Feuer halt vorstelle irgendwie. Ne? Ich meine, er hat alles gegeben, er wird gleich wirklich alles geben. So, und da sieht halt nur diese Verachtung. Ne? Vers 9. Seine Kinder sollen weise werden. Also hier geht es jetzt um. Nee, das ist noch nicht das Feuer. Hier geht es um Judas jetzt. Seine Kinder sollen weisen werden. Und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherwandern und betteln, nach Brot suchen, fern von ihrem zerstörten Wohnung. Der Gläubiger, der nehme ihm alles weg. Und Fremde sollen plündern, was er sich erworben hat. Ein tolles Lobpreislied, he? Das wird heute nicht mehr geschrieben, so eine Gemeindelieder. So, na gut. Niemand gebe ihm Gnadenfrist und keiner erbarme sich über seine Weisen. Ja, seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Ihr Name erlösche in der nächsten Generation. Der Missetäter seine Väter, die Missetat seiner Väter werden gedacht vor dem Herrn, und die Sünden seiner Mutter werden nicht ausgetilgt. Ja, sie sollen allezeit dem Herrn vor Augen stehen, und ihr Angedenken werde von der Erde vertilgt, weil er nicht dran dachte, Barmherzigkeit zu üben, sondern den Elenden und den Armen verfolgte und den Niedergeschlagenen, um ihn zu töten. Da er den Fluch liebte, ja, so komme er auch über ihn. Und da er den Segen nicht begehrte, also sei er fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Gewand, er zog den Fluch an wie sein Gewand doch. So dringe er in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Ja, er sei ihm wie das Gewand, das er außen anzieht, und wie der Gurt, der, mit dem er sich ständig umgürtet. Das sei der Lohn für meine Widersacher von Seiten des Herrn, für die, welches Böse gegen meine Seele reden. Und da gehört schon echt was dazu, zu dem Punkt zu kommen, ne, selbst wenn man alles richtig macht und gerecht ist, so, und trotzdem nicht geliebt und akzeptiert, so, zu dem Punkt zu kommen, wo man halt sagt, so, Gott richtet. Ne. Dieser Mensch entscheidet sich für Fluch, dann gib ihm Fluch. So ein Herr, das, was du vorhast mit seinem Geschick, das mache du. Aber ich kümmere mich um mein eigenes Geschick und um die, die mir Freund sind und um mich drum. Ne? Ich investiere mich in den Segen. Nun, dieser Fluch und dieser Segen war immer allgegenwärtig im Alten Testament. Die zwei Berge, wo das Volk davor steht und Gott sagt halt so, entweder vertraust du mir, Segen, oder du vertraust mir nicht, Fluch. Ich bin auch dankbar für die Zeilen, weil ganz ehrlich, liebe deinen Nächsten und segne, wer der flucht. Das ist, Das ist praktisch. Das tue ich physisch. Ne? So, aber in meinem Gebet, in meiner Gebetskammer, darf ich beten wie die Heiligen hier. Ne? Und da kann ich zu Gott kommen und sagen, so eine Mistsau. Schon wieder. Ich komme damit nicht klar, Herr. So, bitte schaffe du da Frieden. Räche das. Lass es nicht mehr zu. Das sind Schmerzen, die mir wehtun. Ne? Wieso ist dieser Mensch so gemein? So, warum nimmt mir dieser Mensch alles weg? So, warum hat der mich betrogen? Warum kommen die damit mit einfach weiter? Herr, bitte schreite da ein und richte. Das sind, vor mein Gott kann ich kommen und wie David immer schön sagt, mich auskotzen. Genauso wie Gemeinde, wo wir zusammenkommen, ist ein Ort ist, wo man sich mal richtig auskotzen kann, bei jemandem, dem man vertraut und kennt. Weil manchmal muss man einfach Dinge mal laut machen. Ne? Und nicht immer wie so ein komisches Wesen nur da grinsend sitzen, so wenn man so überhaupt nicht fühlt. Ne? Aber manchmal tut es echt Luft, sich eine Person zu suchen, sich da richtig rauszulegen, alles zu sagen, was man fühlt, so ne? Und dann zu dem Punkt zu kommen, wo man ruhig wird und sagt so, ja, okay, komm, lass uns beten. So, bei mir ist es auch oft meine Frau, aber auch da muss ich aufpassen, weil ich kann ihr nicht alles erzählen, sonst ist sie sauer mit irgendwelchen Leuten. Das will ich nicht. Ne? Weil da, wo ich schon lange vergeben habe, da ist sie noch am Fluchen. So, ne? So, weißt du, von daher mache ich das meistens vor Menschen, vor Gott, so, weil ich weiß, er versteht mein Herz, der Heilige Geist wandelt es eh um, so dass respektvoll kommt, ne? Und meine Torheit wird eh offenbar, so weil ich in den meisten Fällen eh zu dem Punkt komme, wenn ich sauer bin auf jemanden, dass das ein Problem mit mir ist. Ne? Weil Menschen sind halt doof. Ich auch. So. Oh Gott, du richtest und du bestimmst das Schicksal und die Wendung. Und entweder gehe ich da weiter durch, gut, dann gib mir die Gnade und den Frieden, den ich brauche, oder wende das ab und verändere es bitte. Ja, aber was ich suche, ist Frieden und Freude. Und das ist wichtig. Das rettet Ehen. Das ist das einzigste Geheimnis, das ich Ehen halt gebe, sondern sie müssen vergeben. Unabhängig davon, ob der andere sich ändert. Auch wenn beide vergeben und beide sich drehen, so, dann klappt das wieder. Wenn nur einer sich dreht und liebt, dann klappt das leider nicht. So, aber du musst vergeben. Und du darfst nicht warten auf den nächsten. Ansonsten sitzt du in deinem Fluch. Und das hier war die Herzenseinstellung, das eigentliche Übel, ne? Sagt Jesus hier von Judas in Vers 16, weil er nicht dran dachte, Barmherzigkeit zu üben, sondern den Elenden, den Armen, die nichts haben, verfolgte und die Niedergeschlagenen, um ihn zu töten. Das war sein Fluch. So, Barmherzigkeit ist, dass du gibst. Einfach nur, weil du willst, dass es dem anderen gut geht. Oder besser. Und barmherzig zu sein, kostet uns was. Manchmal Geld und anderes physisches Zeug, so, aber manchmal einfach nur Zeit oder Nerven. Morgen hätte ich gern mal ausgeschlafen und einen ruhigen Tag gehabt. Jetzt sitze ich um 9 dann bei der Polizei. Für jemanden, den Gott eigentlich egal ist. So. Ne? So Barmherzigkeit kostet. Und zwar meins. Oder deins. Ne? Und das konnte Judas halt nicht. Sein Ding war ich. Und ich will reich werden. Und mir soll es gut gehen. Und vielleicht kennst du das auch, so ein Herz, das zu viel begehrt, einfach ne, und zu viel will, das nie zufrieden oder satt ist mit Dingen. Ne, das ist eine Sache, du kommst irgendwann zu einem Punkt, so, wo du einfach nur noch kostest. So, ne, wenn du nur für dich lebst und nur für dich tust, da kannst du noch so ein toller Christ sein, aber du kostest den anderen was, die dir barmherzig sind. Und so ein Mensch wird nie zufrieden sein. Wird nie ruhig sein, wird alles versauen und alles kaputt machen um ihn drumherum, weil er nur für sich denkt und für sich baut. Das ist eine Sache, die muss raus. Das ist eine Sache, die muss weg. Das ist eine Sache, die der Heilige Geist jeden von uns lehrt. Geben ist selige Hürde nehmen. Also gib. Und du wirst was empfangen, was viel mehr Wert hat. Was dich frei macht. Und nicht nur das, du machst andere reich und nicht arm. Ja. Und ich kenne einige Menschen, die einfach nur nehmen und arm machen. Ja. Und das ist schade, so, weil eigentlich kann jeder von uns, hat so viel Potenzial, dieses Wenige zu nehmen und Gott vermehren zu lassen, dass man andere satt macht. Ja. Und das ist auch eine tägliche Entscheidung, die wir treffen müssen, halt so, nehme ich das Kreuz jetzt auf mich, bin ich bereit zu geben und zu bezahlen? Bin ich jetzt barmherzig oder bin ich es nicht? Ja. Und ich bin dankbar, dass Gott nicht wie ein Römer ist, der halt jemanden zwingt, mein Kreuz zu tragen. Ja. So wie Simon hieß der, oder? Ne, der wurde gezwungen, die Meile zu gehen. Ob er nur wollte oder nicht. So, ne, so ist Gott nicht. Oft sind wir Christen so zu anderen Christen. Ne? So, ja, du gehst jetzt mit mir eine Meile, bist Christ. Ne? Das ist in Ordnung, wenn du bezahlst, wenn es dich was kostet. Da brauche ich noch nicht mal Danke sagen oder irgendwie mich drüber freuen oder so die Ehre dafür geben. So, nee, das ist ja natürlich. Ne? So, da sind oft die Nicht-Christen barmherziger, ne, und freudiger und bedanken sich. So, ja. Allein wenn ich bei den Umzügen, bei denen ich schon geholfen habe, so, da ist mir, also ich helfe wirklich lieber einen Nicht-Christen als einen Christen beim Umzug. Die sind einfach zufrieden und dankbar und freuen sich da, ne, du wirst verwöhnt und keine Ahnung, ne, so ein, ne, beim Nicht-Christen, beim Christen oft, nicht bei allen, ich war auch bei tollen Umzügen, so, aber, ne, so ein, aber ich habe das echt oft erlebt, so, ne, da wirst du noch korrigiert und dir wird gesagt, so, was du falsch machst oder, ne, keine Ahnung, es ist einfach undankbar, ne. Aber Jesus ist das alles egal, ne, weil er nicht an sich denkt. Und das ist eine Freiheit, die möchte ich auch haben in allen Bereichen. So, ne, einfach zu sagen, okay, egal was es kostet, ich bleib barmherzig. Egal, ob ich jetzt einen Dank krieg oder nicht oder Ehre, ist egal. Gott sieht's. Und das ist auch schwer, weil ich so ein Egomane bin. Ne? Weißt du, mal hier zu putzen im Unsichtbaren ist ja in Ordnung. Aber wenn du das ständig machst, ne, und nie ein Danke kriegst oder ein Lob oder nie oder nur dann noch hörst, so guck mal, die Ecke ist dreckig oder was auch immer, ne? So ein, ne, da kommt halt unser Ich raus und das ist ganz logisch, dass man unzufrieden wird, ne? Auf der anderen Seite ein Herz, das barmherzig ist, so ein, das macht im Unsichtbaren sauber, das betet im Unsichtbaren, das versorgt im Unsichtbaren, so ein, ist einfach zufrieden und dankbar. Ja. Gesundheit. Ja. Vers 21. Du aber, o Herr, mein Herr, handle an mir um deines Namens willen. Gesundheit. Denn deine Gnade ist gut und darum errette mich. Und so war auch Christus im Garten Gethsemane, ne, in seinem großen Kampf, im Gebet, wo er gerungen hat, so, und du einfach, na, ich meine, wir würden da sitzen und heulen und Blut schwitzen, einfach weil wir gleich Qualen erleiden müssen, ne, aber er sitzt nicht da und weint oder ist im Stress und in Angst, so, und im Kampf, so, wegen den Qualen, so, sondern weil er bald Sünde empfängt. Und von Gott getrennt ist. Also, weil er im Endeffekt sich verleugnen muss, um das zu tun, was diesen ganzen Menschen da, die nicht so lieben, was ihnen dient zum Guten. So, Gott, warum hast du mich verlassen? Und Christus ist als Sünder gestorben. Ne, dieses Lamm, das unsere Sünden bekommen hat. Und jetzt stirbt dafür, denn Sünde gebührt Tod. Und auch im Garten sagt er, ja, lass den Kelch an mir vorbeigehen, ich will das nicht. So, aber nicht, was ich will, mach. Denn ich bin elend und arm und mein Herz, ja, das ist verwundet in meiner Brust. Wie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin. Ja, ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke. Meine Knie, die wanken vom Fasten, mein Fleisch, das magert gänzlich ab. Und ich bin ihnen zum Gespött geworden. Ja, wer mich sieht, der schüttelt den Kopf. O hilf mir, o Herr, mein Gott, rette mich nach deiner Gnade. Denn so wird man erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, dies getan hast. Und ich kann mir das nicht vorstellen, ne, aber ich versuche es mir wenigstens vorzustellen, wie es sein muss, ne, für Gott, der als Mensch runterkommt, um zu retten, so ein, wie er da sitzen muss vor der Verhandlung, ne. So wie, da wurde mit Urin, die haben auf ihn gepinkelt und gespuckt. Die haben, saßen da, haben den Kopf geschüttelt. Naja, so ein, ne, und wie du da als Schöpfer. Ich keine Ahnung, wenn ich Schöpfer wäre und ich bin's ja nicht, ne? Aber das ist total menschlich, so ein, ich würde, keine Ahnung, würde den allen Schwänze geben, so, oder weiß nicht, ne? Mit einem Ruck so ein, sind es irgendwelche Tiere, die da rumlatschen und, ne? So ein, oder ich würde es einfach wegnehmen. Puh. Ne? Oder ich würde auf einmal strahlen, so, ne? Und sagen, hey, Lügens, komm mal runter, ne? So dass die wenigsten respektvoll da sitzen, so, und einfach nur mit Staunen, ne, und sagen, oh Scheiße, das ist Gott, so, ne. Aber er sitzt halt da, ne, und das hier ist Jesus, der hier redet, ne. Ich bin elend und ich bin arm. Mein Herz ist verwundet. Dieser Herzschmerz, es tut ihm weh, ne. So ein, wie ein Schatten, so weiche ich auch, ich werde weniger, ich nehme ab in meinem Menschsein, so ein, ich werde verscheucht, meine Knie sind müde vom Fasten, vom Gott suchen, vom heilig bleiben, so ein, ne, ich habe Hunger, mein Fleisch wird weniger, ich bin gespött, die Leute schütteln ihren Kopf, und das ist Christus, wie er da sitzt und das weiter durchzieht, ne, schweigend, so ein. Weißt du, das ist ein Herz, das Freude hat im Leid. Ne? Und eine Freude, die nichts mit Hehe zu tun hat, so, ne? Sondern eine Freude, die einfach dankbar ist und Frieden hat. Mit all dem Schmerz. Mit all der Verachtung. Ne? Ja, so wird man erkennen, dass dies deine Hand ist. Herr, mach du und lass sehen, dass ich von dir bin. Ne? Und ich muss heute Lukas 18 lesen, dann sind wir auch fertig. Vers 9. Aber halt mal noch einen Finger drin. Ich lese es mal noch weiter. Vers 28. Sie mögen fluchen, ja, du aber segne. Erheben sie sich gegen mich, ja, so sollen sie zu Schanden werden. Aber dein Knecht, der soll sich freuen. Ja, meine Ankläger, die sollen Schmach anziehen und in ihre Schande sich hüllen, wie in einem Mantel. Aber ich will den Herrn laut preisen mit meinem Mund und inmitten vieler will ich ihn rühmen, weil er nämlich den Armen zur Seite stand, um ihn zu retten vor denen, die ihn verurteilen. Und es ist halt dieses Herz, von dem man halt immer wieder spricht, so in Evangelien, ne? Das Herz, das wir haben, so bestimmt, was wir tun und wie wir reagieren, für was wir bauen, um was wir uns drehen, so wo wir investieren, wo wir bereit sind zu bezahlen, ne? Und Und dieses Herz, so wie Judas hatte oder viele Pharisäer und Schriftgelehrte und Sadduzäer, ne, dieses Herz, was so abwertend auf Jesus war, weil das nicht das ist, was für mich Reichtum ist. Das ist Armut und Elend und nichts. Zu dem werde ich mich nicht hingeben und unterordnen. Ne. So, und dann siehst du da Jesus, der Herr der Herren ist, zu dem alles gehört, der kommen wird mit einem eisernen Stab. Ne, und er selber sitzt da, okay, ich bin elend und arm. Und er kann sich reich machen. Und dieses Herz ist es halt so, und das so nötig ist. Das Herz ist auch das einzigste, wo ich Gott danken kann, so, und sagen kann, das ist echt Gnade. Dass ich zu denen Trotteln gehöre. Ne, und für mich sind alle Menschen Trottel, egal ob sie glauben oder nicht. Aber dass ich zu dem Trottelmensch gehöre, so der, obwohl er so ein Herz hat, das ich bezogen ist, und trotzdem irgendwie Jesus annehmen darf. Ne. Und ich musste halt Jesus seinen Blick halt drüber nachdenken, kam halt zu der Stelle hier, Lukas 18, Vers 9. Er sagt aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, ja, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Ah ja, Vers 7, sorry. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer, der stellte sich hin und der betete bei sich selbst. So, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder ja, so wie dieser Zöllner da hinten. Denn ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja, und der Zöllner, der stand von ferne. Der wagte nicht mal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern der schlug sich an die Brust und er sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, ich sag euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das sind hier zwei unterschiedliche Herzen. Einmal das Herz, das auch Judas hatte, und einmal das Herz, was die Jünger hatten, was auch wir haben, hoffe ich. Wir haben zwei unterschiedliche Leben. Ein Zöllner war korrupt und hat für sich physisch erbeutet, auf Kosten anderer sich reich gemacht. Und der Pharisäer hat geopfert, physisch, um Gott zu gefallen. Ja. Hat bezahlt dafür, nicht seinem Fleisch sich hinzugeben. So, war im Endeffekt vom Lebensstandard her jemand, wo man als Christ meinen müsste, der gefällt Gott bestimmt. Ja. Ganz sauber, macht alles richtig. Versucht zumindest. Ja, liest seine Bibel, quatscht mit den Leuten, betet, fastet, bringt ein bisschen Heiligkeit in die Welt. Der Zöllner, ein absoluter Weltmensch, so ein Typ, der in Saus und Braus lebt und einfach nur wie ein Heide, ne? So, der nicht fastet oder nicht betet oder was auch immer, so eine Bibel liest. Aber da sind diese zwei Leute mit unterschiedlichen Lebensführungen und Formen, ne? Und zwei verschiedene Herzen aber, ne? Und Jesus bringt halt da so ein Extrem, finde ich, so ein absolutes Gegensatz, so, weil dieser Zöllner gerechtfertigt nach Hause gehen darf. In sein Haus und weitermacht, was er macht. Trotzdem ist er gerechtfertigt vor Gott. Ne? Und dieser andere Mensch geht ganz dankbar, heilig und fromm und fröhlich, fliegt er weiter dann nach Hause und tut das weiter, was er davor gemacht hat. Aber er ist von Gott nicht gerechtfertigt. Und weiß es nicht. Und David sagt es immer, ich Wir werden uns wundern, wer alles im Himmel ist. Ja. Und wir werden uns bestimmt auch wundern, wer es nicht ist. So, in der Ewigkeit mit Gott. Ja. Das ist das gleiche Herz, das auch Jesus hatte. So ein, ich bin elend und ich bin arm, mach du. Ja. Weil der Zöllner konnte auch nicht anders. Und du siehst ja, in diesem Gebet, Gott ist ihm wichtig, er glaubt. So, aber er kann einfach nicht anders leben, als er tut. Nicht anders denken, als er tut. Er kann nicht anders handeln, als er macht. So, er kennt und sieht keinen anderen Weg und keine andere Möglichkeit ist ihm gegeben gerade. Ja. Aber ich denke, auch mit dem Herzen, das ist ein Bereich, dann, wo Gott arbeiten kann und Veränderungen bringen kann, ja, zu seiner Zeit. Es ist wichtig, dass wir gucken, so ein, auf unser Herz. Ja. Und dass wir nicht vergessen, dass es nicht um uns geht. Ja. Es gibt einen Bibelvers, wo steht so ein, ja, das, was du hast schon alles bekommen, so ein, dass du gerettet bist. Das ist dein Lohn. Sei zufrieden, hör auf zu meckern. So ein, ja. Ja, ich bitte dich, dass du uns hilfst, da frei zu werden. Und das betrifft uns alle hier, auch wenn vielleicht nicht gerade in dem Moment so, aber trotzdem immer mal wieder. Und ja, diese Welt ist einfach ungerecht. Ja, und auch mein Nächster ist ungerecht immer wieder. Auch ich bin ungerecht immer wieder. Ja, ich krieg's oft überhaupt nicht mit, dass ich jemanden verletze oder was Falsches sage oder was Dummes oder richte. Ja, ich bitte dich für uns einfach, dass du uns gnädig bist weiter. Und ja, dass du unser Leben baust und formst, dass du uns dieses Herz schenkst, das so sauber ist und so gut. Ja, dass nicht nur wir reich sind, sondern wir reich machen. Ja, dass wir einen Blick überhaupt dafür haben, was sinnvoll ist, welche Kosten wir überschlagen. So, so viel, wo ich verschwende und ich weiß, dass du mich deswegen nicht richtest, aber das sind Bereiche, so die ich dir geben möchte auch noch, ja, wo du reinkommen sollst, ja, wo du Sieg haben sollst, wo Bereiche dich ersetzt haben möchten mit was Guten, etwas Nützlichen und Sinnvollen. Ja, ich danke dir für dein Herz und ja, dass du trotz allem, wer du bist und was du getan hast, ja, du einfach den Weg gegangen bist. Treu. Ja. Ich danke, dass wir an dir lernen dürfen, was Demut heißt. Und ja, dieses Kreuz zu tragen ist echt schwer manchmal. Und ich bitte dich, dass du nie zulässt, dass einer in dem Raum zerfressen wird von Wut und Zorn und Bitterkeit. Von Habsucht. Von Geldgier, von Unzucht, von Angst und Sorge. Bitte befreie uns von all dem. Und lehre uns, was es heißt, reich zu sein. Jo.